Ich lese aus Philipper 1. Wenn Sie die Bibeln zur Hand nehmen, Philipper 1, Verse 12 bis 21. Es ist immer schwierig, wo man da einen Einschnitt machen soll, aber wir müssen irgendwo einen Einschnitt machen. Aber soll sie auch anspornen, wieder mehr dann weiterzulesen. Es gehört ja zusammen, was da Paulus geschrieben hat. Es geht von der Gefangenschaft des Paulus an. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Prätorium, das nennt man meist auch das ganze Richthaus des Statthalters. In Jerusalem gab es auch ein Prätorium. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Also sie dürfen sich nicht so ideale Vorstellungen von der Urchristengemeinde machen. Ich weiß nicht, wo sie die herhaben, aus der Bibel sicher nicht. Wenn Paulus sagt, einige predigen es aus Streitsucht und aus, was weiß ich noch, aus Neid, ein paar aber auch aus guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege, jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Sind Sie nicht gedacht, dass doch Paulus sich mit solchen schweren Spannungen auseinandersetzen muss? Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise? Es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Es gibt ein Buch mit dem interessanten Titel, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte. Da hat also einer prominenten Persönlichkeiten diese doch etwas schockierende Frage vorgelegt. Ja, was soll man da drauf antworten? Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, dann müssten irgendwie die Gewichte anders verteilt werden bei uns. Es gibt ja Schilderungen von solchen, die zum Tode verurteilt wurden. Und dann wird erzählt, zum Schluss wurden die gefragt, wünschen Sie sich noch was? Und dann sagt er, ich möchte noch einmal eine Zigarette rauchen. Ist es wichtig im Angesicht des Todes? Offenbar. Oder da wird noch mal am Morgen des Hinrichtungstags ein richtig volles, schön gerichtetes Frühstück gereicht. Da greift man sich ja an den Kopf und sagt, ist das ein Lebensziel? Aber wenn wir die Frage nun uns stellen, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, was wäre dann mir wichtig? Keine Sorge, Sie müssen es jetzt nicht beantworten. Wir könnten es auch gar nicht richtig beantworten, weil ich fürchte, wir würden es doch nur theoretisch uns zurechtdenken. Was wir wirklich in so einem Augenblick denken würden, weiß nicht. Für uns ist die Situation nicht echt, aber bei Paulus war sie echt. Er rechnet in dem Augenblick, als er den Brief schreibt, ganz fest damit, dass er auch hingerichtet werden kann. Und da überrascht uns, dass er genau in diesem Augenblick den fröhlichsten Brief seines Lebens schreibt. Verstehe, wer es will. Dass einer vielleicht in so einer Stunde noch Sprüche macht, aber das sind keine Sprüche, das merken Sie beim Lesen, das ist echt. Und deshalb Doch die Frage an uns, wofür lebe ich? Wofür lebe ich? Also ich bin ein Genießer. Ich freue mich an all dem Schönen. Ich freue mich am Essen. Ich freue mich an meiner Familie. Ich freue mich an Ihnen natürlich. Ich freue mich an meinem Beruf, an meinem Amt. Es gibt so viel, was ich erzählen könnte, was ich gerne tue und was mir Spaß bereitet. Aber im Augenblick oder im Licht des Todes ist das alles wehmütig und mit Schmerz erfüllt, weil wir sagen, jetzt muss ich das hergeben, jetzt muss ich das verlassen. Alle Dinge, die wir im Leben als wichtige Güter haben, müssen wir im Augenblick des Todes hergeben. Sie werden durchgestrichen und so aus der Hand genommen. Deshalb träumen viele auch von den schönen Zeiten. Ach, wie war das schön früher, als die Eltern noch leben, früher, als ich ein Kind war. Man könnte sich gut vorstellen, dass Paulus im Angesicht des Sterbens, seines eigenen Todes, noch einmal davon redet, ich würde so gern noch einmal an die Kinderspielplätze meiner Jugend in Tarsus zurückgehen. Nicht? Weil viele von uns leben doch rückwärtsgewandt. Aber es fällt auf, Paulus ist nicht rückwärtsgewandt, Paulus hat keinen Schmerz, er spricht nicht mit Wehmut von den Dingen, auf die er jetzt verzichten muss, er ist ja in der Haft. Wo war die Haft? Die Theologen knobeln dran herum, könnte in Rom gewesen sein, könnte in Ephesus gewesen sein. Ich tippe ja immer, Sie wissen das schon, auf Caesarea. Da passt alles genau drauf. Paulus war über 2 Jahre seines Lebens in Caesarea in Haft, also noch auf dem Boden Israels, aber in dieser kaiserlichen Festung, irgendwo in einem schmuddeligen Verlies, unten drin. Und das ist mir deshalb so wichtig, weil wir ja in der Apostelgeschichte allein über diese Haftzeit so gut informiert sind. Das ist ja ausführlich in der Apostelgeschichte erzählt. Es wäre durchaus denkbar, es war in dieser Zeit, und da sitzt Paulus in so einem Verlies. Und jetzt frage ich Sie nochmal, warum sitzt er nicht apathisch da? Warum liegen seine Nerven nicht gereizt, blank da, dass er sagt, ich ärgere mich, ich bin so depressiv, ich bin so verzweifelt, alles ist mir in meinem Leben durchgestrichen. So war es doch wirklich. Alle seine Pläne wurden zunichte gemacht. Und da sagt er, wofür er lebt. Christus ist mein Leben. Und ich sagte schon vorher, es ist kein Spruch. Das merkt man ja erst in so Augenblicken, ob das wirklich so ist. Er lebt nur für Christus. Und das bedeutet, er kann seine ganzen Zukunftspläne, das, was in seinem Terminkalender stand, vergessen. Jetzt hat mich Christus eben anders geführt. Macht doch nichts. Hauptsache, ich werde von Christus geführt. Ich lebe für Christus. Christus ist mein Lebensinhalt. Und jetzt nimmt er auch diese schwere Haftzeit aus der Hand Jesu Christi. Also Sie wissen doch, mit welcher einer Leidenschaft Paulus gepredigt hat. Noch ganz anders, als wir das wollen und wie es uns drängt. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Und jetzt war dieser Mann 2 Jahre lang matt gesetzt. Und trotzdem ist er so ruhig. Trotzdem ist er so gelassen. Er lebt auch nicht für seine Pläne, wie wir so oft tun, sondern er lebt für Christus. Und dann sagt er, wenn Christus nun mich für 2 Jahre in dieses schmuddelige Gefängnis führt, dann will ich die Situation auch auskosten und benutzen. Und dann erzählt er einfach in diesen Briefen und sagt, tolle Gespräche habe ich mit diesen Wachmännern da, mit diesen hartgesottenen Soldaten, das waren sicher grobe Kerle. So, mit denen kann ich manches gute Gespräch führen. Warum denn? Die haben schnell gemerkt, dass ich für Christus hier leide. Die haben mich gefragt, was hast denn angestellt? Hast Geld unterschlagen? Oder hast gar einen ermordet? Und dann erzählt er, warum er da ist. Weil er den auferstandenen Christus gefunden hat. Und immer wieder die Wachmänner kamen. Zuerst haben sie sich gefrotzelt und ihre Witze gemacht. Und dann hörten sie immer bedächtiger zu. Und das, was mir so gefällt, ist, dass der Paulus den Augenblick nutzen kann, obwohl es eine Situation war, wo man im Grunde sich ärgern muss, wo man aus der Haut fährt, wo man sagt, warum geschieht mir so viel Unrecht? Er nimmt das und sagt, Christus führt mich. Und ich lebe doch nur für Christus. Es muss alles Da heißt es jetzt, mir zum Heil gereichen. Ich fand die alte Luther-Übersetzung noch ein bisschen deftiger. Das muss alles zum Heil ausschlagen. Es muss alles zum Heil ausschlagen. Sagen Sie auch so, die Krankenzeit, den geschäftlichen Misserfolg, der Ärger mit Menschen. Wenn Sie für Christus leben, muss alles zum Heil ausschlagen. Und Jesus hat auch diese ärgerlichen Dinge dieser Welt und die Not und das, was uns bedrückt, genommen und gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber, so habe ich heute begonnen, aber seid tapfer, seid mutig, seid getröstet. Ich habe diese Welt überwunden. Wofür leben wir? Leben wir für unsere Ziele, für unsere Ideale? Oder leben wir gar für unseren Genuss? Leben wir für den Ruhestand oder dass unsere Kinder es mal besser haben? Wofür leben Sie? Oder können Sie da sagen, Christus ist mein Leben, ich habe das alles so mit ihm einfach abgesprochen. Ich lebe jetzt jeden Tag, nehme ich aus seiner Hand. So wie er es mir zunimmt, zumisst, so nehme ich es. Was er mir gibt, nehme ich dankbar. Ganz konzentriert hat Paulus Jesus im Blick. Für den lebe ich. Wofür leben wir? Jetzt eine andere Frage. Was ist das Wichtigste? Ja, was ist das Wichtigste uns im Leben? Können wir auch viel sagen, dass ich jetzt die Prüfung bestehe? Oder wen ich als Ehepartner finde? Oder wir können Fülle von ganz wichtigen Dingen sagen. Von einem gewissen Tag ab im Leben des Paulus hieß es plötzlich, jetzt ist mir bloß noch wichtig, Christus zu verkündigen. Das ist ganz überraschend. Bei uns heute heißt es immer wieder, die Tat ist viel wichtiger. Sie kennen das aus vielen Äußerungen. Für uns alle ist das auch so gewesen, dass wir sagen, eigentlich das mit den frommen Gequassel und mit den vielen frommen Worten ist ja gar nicht so wichtig. Hauptsache, man lebt richtig. Wir wollen nicht mehr die Worte machen, wir wollen mit der Tat beweisen, dass wir Christen sind. Sie kennen ja all die Worte. Und Paulus war ja auch ein Praktiker, der war ein Handwerker. Er war ja Sattler von Beruf. Also das war immer ein Mann, der mit den Händen geschafft hat. Er hat nebenher noch eine theologische Ausbildung gehabt. Aber er blieb immer auch später gerne ein Mann, der in der Werkstatt war, ein Mann der Tat. Und trotzdem sagt er, wenn nur Christus verkündigt wird, warum denn? In unserer Zeit ist das bei den meisten Christen und in vielen Kirchen und Gemeinden völlig überhört. Wenn nur Christus gepredigt wird. Ja, war es Paulus nicht wichtig, dass er Liebe lebt und dass er gute Taten tut? Das war für den Paulus selbstverständlich. Das ist die Frucht, die aus dem Umgang mit Christus strömt. Und das ist die Konsequenz des Glaubens. Aber er hat es verschiedentlich immer wieder klar gemacht, ein Mensch kann überhaupt nur zum Glauben kommen, wenn wir ihm deutlich sagen, wer Christus ist. Der Herr, der Auferstandene, der Sieger Jesus, von dem muss geredet werden. Und gerade jetzt, wo er im Gefängnis war, war ihm das so wichtig. Es muss von Christus gesprochen werden. Es muss von Christus gesprochen werden. Aber jetzt muss ich nochmal sagen, ja, also jetzt kann er sein wichtigstes Ziel nimmer tun, noch in ganz kleinem Ausmaß, wenn die Wärter kommen und ihm die Mahlzeit reinschieben. Das war das Einzige noch, wo Christus verkündigen kann. Paulus sagt, macht nichts. Wenn ich nur hier recht ihn predigen kann. Und dann sagt er, ja, was ganz Tolles passiert. Durch meine Haft haben andere, ganz unerwartet, Mut bekommen, desto kühner von Jesus zu reden. Und das freut ihn. Sagt, seitdem ich weg bin, sind die anderen plötzlich da. Die haben sich vorher immer versteckt. Merken Sie, wie der Paulus immer wieder sucht, wie alles in seinem Leben zum Besten dienen muss. Alles muss zum Besten dienen. Aber das, was er da erwähnt, ist nun also wirklich nicht sehr schön. Er erzählt da, dass viele von denen, die jetzt Christus predigen, das nicht aus lauteren Motiven tun. Ich habe schon vorher angedeutet und gesagt, die Urchristengemeinde war gar nicht so vorbildlich, wie wir oft meinen. Das soll Sie gar nicht schockieren. Es mag in unserem Leben immer so sein, dass da manches mitschwingt.
Vielleicht schwingt bei mir heute Morgen auch ein Stück Ehrsucht mit, wenn ich da oben so allein stehe und Sie sitzen alle unten, müssen mir zuhören. Es kann ja sein, dass wir das auch tun, weil mein Job so gut bezahlt wird. Wie viele falsche Motive mögen drin sein? Der Paulus sagt, ach, die falschen Motive sind gar nicht so schlimm, wenn nur Christus verkündigt wird. Nicht, dass er das deshalb für nicht wichtig ansieht. Es ist wichtig, dass wir unsere Motive immer wieder reinigen. Wofür predigen wir und warum tun wir es? Aber so wichtig war Paulus, dass das von Christus geredet werden muss. Es muss von ihm geredet werden. Alle Welt muss es hören und erfahren. In unseren Kirchen wird leider heute dieser Abschnitt immer wieder sehr missbraucht und am falschen Eck zitiert. Es wird also oft gesagt, es kommt gar nicht so drauf an, warum jetzt einer seinen Dienst tut und was er da genau tut. Hauptsache, es ist so ein bisschen christlich. Das hat der Paulus nicht gesagt. Und da müssen wir ganz deutlich unterscheiden. Paulus hat nicht gesagt, jeder darf reden, was er will. Sondern hat gesagt, der Christus, der Messias, muss verkündigt werden. Das war der Gottessohn. Und für der Paulus war das klar, das ist der, der am Kreuz starb. Er hat damit nicht für ein pluralistisches Evangelium plädiert, sondern hat gesagt, es wird immer so sein, dass allerhand falsche Motive darunter sein können, wenn nur Christus verkündigt wird. Das ist doch wichtig. Und dass alle Menschen das hören sollen und dass das auch hinausdringt von den Gemeinden. Das war sein Lebensziel, das war ihm wichtig. Jetzt noch eine Frage, die dritte Frage, was bleibt von unserem Leben? Wofür leben wir? Was ist das Wichtigste, was bleibt von unserem Leben? Da ist so ein kleines Kind bei uns auf dem Gehweg mit dem Dreirädle gefahren. Und da waren noch die Pfützen und das war so schön, wie dieser Kerl seine Runden gezogen hat. Und dann ist er immer wieder da gesessen, hat ganz aufmerksam zurückgesehen, wie er auf dem trockenen Asphalt so schöne Spuren gemacht hat. Sieht auch wirklich schön aus, wo diese nassen Räder noch solche Figuren gemalt haben. Und dann ist er ganz glücklich gekommen und hat gesagt, guck, ich kann Spuren machen. Es ist sicher auch in einem Erwachsenenleben das Allerhöchste, wenn man sagt, ich habe Spuren gemacht. Darum ist uns wichtig, was wird man einmal an unserem Grab rühmen können? Er hat treu gearbeitet, er war ein wichtiger Kollege, er hat für seine Familie gesorgt. Ich möchte auch Spuren hinterlassen. Es ist schön, wenn später bei uns Freunde sagen, er hat mir viel bedeutet. Er hat Spuren hinterlassen. Aber die wichtigste und schönste Spur, die sie hinterlassen können, ist, wenn andere Menschen sagen, er hat mich zur Lebensquelle geführt. Das ist doch schön, wenn einer mit seinem ganzen Leben einen weitergeführt hat. Sehen Sie, das kann ich Ihnen an Paulus noch einmal zeigen. Das war missionarisches Leben. So habe ich eigentlich meine heutige Predigt überschrieben. Wie lebt man missionarisch? Viele leben ja, wenn sie missionarisch leben, sehr verkrampft. Das erinnert mich immer wieder an ein Gruppenfoto, das gemacht wird. Kennen Sie das? Beim Gruppenfoto, furchtbar, bis die Fotografen endlich abdrücken. Da steht man da immer so grinsen, nicht? Und dann klappt es so. Zum Schluss ist man ganz verkrampft. Und die meisten Christen sind sehr verkrampft, wenn sie missionarisch leben. Wie muss ich aussehen für meine Kollegen, für meine Familienmitglieder? Und dann beim Foto muss ich noch den Fleck auf der Krawatte weg. Ja, nicht bei Ihnen ist okay, aber bei mir, nicht? Und da ist noch ein Fleck drauf und bin ich sauber, muss noch die Haare runterbürsten oder so. Man muss sich so richtig in Positur werfen. Mir gefällt das beim Paulus, dass er nicht verkrampft missionarisch lebt, sondern locker, flexibel. Und dass er gar nichts Besonderes macht. Er lebt, so wie es die Umstände sind, aber er lebt mit Jesus. Und er sagt, Hauptsache die anderen hören was von Jesus. Und dann nimmt er die Situation, so wie sie kommen, unverkrampft und unverbissen. Natürlich, das ist was Herrliches, wenn man so leben kann. Jesus ist mein Leben, Christus ist mein Leben. Ich will Ihnen zum Schluss noch eine Geschichte erzählen von einem Mann, der vor ein paar Jahren verstorben ist. Er war ein Mann der Wirtschaft, Lothar Jettenberger in Ludwigshafen. Er war der führende Mann damals im Kabelpilotprojekt des Fernsehens. Und er hat in einer Autobahnkirche ein Traktat gefunden und hat über dieses Traktat, er ging dem nach, der Adresse hat er zu Jesus gefunden. Er hat vorher gar nichts gehabt. Und wie er dann das entdeckt hat, Christus ist mein Leben, da hat er gesagt, Jesus Christus hat mich ganz und gar erfasst. Wer diese Veränderung im Leben erfahren hat, der kann seinen Mund nicht halten. Mit 49 Jahren schon hat ihn Gott weggenommen. Schwere Krankheit. Aber da schrieben Freunde in Idea später, dass man im Krankenhaus, auch bei all den Pflegern und Ärzten, trotz des jungen Alters, gemerkt hat, hier ist einer, der es aus der Hand Gottes nehmen kann. Der völlig frei war, wo Gott mich braucht, in dieser Welt oder in der kommenden Welt. Ich bin frei für ihn. Und sie schrieben da, er hat uns gesagt, auch wenn ich sterbe, freue ich mich. Ich darf bei Christus sein. Er ist unser Leben und Sterben ist dann unser Gewinn. Sehen Sie, wenn Sie sich fragen, wenn ich noch einen Tag zu leben hätte und was soll mein Leben denn haben, dass Sie leben, das ist noch nicht richtig, sondern dass Christus Ihr Leben ist. Und dass Sie dann sagen, ganz gleich, wie lang und wie tief das ist, ich weiß, auch wenn dieses Leben endet, ich darf zu Jesus Christus kommen, ich gehöre ihm und ich darf auch, und so sollen Sie es jetzt nehmen für die kommenden Tage, ich darf wissen, ich nehme jetzt Paulus wörtlich hier auf, ich werde an keinem Stück zu Schanden, Christus ist mein Leben, für ihn darf ich's leben. Amen.